Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. An den Mikrofonen im Versicherungsmonitorstudio sind dieses Mal wieder zwei Redakteurinnen, nämlich ich, Katrin Berkenkopf, und Kaya Azayan auf der anderen Seite. Hallo Kaya.
Hallo Katrin.
Kaya, du siehst ziemlich fit aus. Ich kommentiere normalerweise nicht dein Aussehen, zumal man das beim Podcast ja gar nicht sieht. Aber du hast einen ganzen Tag auf der DKM, der Vermittlermesse in Dortmund, hinter dir. Und wenn ich mich so erinnere, ich fand das immer mega anstrengend, den ganzen Tag da rumzulaufen, möglichst viel mitzunehmen, so viele Leute zu sehen. Wie war es?
Schon anstrengend. Also ich konnte gestern Nacht gut schlafen. Für mich war es ja auch die erste DKM. Und ich habe im Vorfeld schon gehört und auch Bildergalerien bei uns gesehen und die gezeigt haben, wie voll das damals vor der Corona-Pandemie so war. Und auch die Geschichten, da wirst du uns ja auch noch welche erzählen, haben mich auf jeden Fall schon neugierig gemacht. Und ich wurde auch nicht enttäuscht, würde ich sagen. Also es gab schon so die ein oder andere Sache zu sehen, bei der ich dann dachte, okay, was hat das mit Versicherung zu tun? Aber interessant.
Ja, das war, glaube ich, früher eine noch viel größere Frage. Was hat das mit Versicherung zu tun? Wir kamen dann nämlich in der Redaktion darauf. Jeder hat mal seine Geschichten und Erinnerungen an die DKM so erzählt. Und wir haben auch nachgeguckt. Alter Artikel, tatsächlich war ich 2011 da. Also es war mir klar, es war vor der Pandemie. Das ist ja so die Zeitrechnung vor der Pandemie. Aber ich hätte gedacht, so vielleicht vor 5 Jahren. Nein, es ist tatsächlich schon 11 Jahre her gewesen. Und wenn ich mir das dann angucke, ich war damals bei einer Wahrsagerin. Und die war so begehrt, dass wirklich in 0,nix quasi die ausgebucht war für den ganzen Tag.
Oh, krass.
Ja, das war unglaublich. Und auch die sonstigen Attraktionen da. Es liest sich, als ob das Ganze mehr so eine Kirmes für Erwachsene war. Also ja. Echt Wahnsinn. Neben dieser Wahrsagerin gab es dann Comedians, Maler und Zeichner und was hatten wir hier noch? Also alles Mögliche. Ein bisschen was gibt es aber heute auch immer noch, ne?
Ja, also Stichwort Comedians, da gab es so als Special Guest die Beatrice Egli. Die hat allerdings, also ich weiß nicht, ob alle sie kennen, also das ist diese Schlagersängerin.
Genau, das sollten wir sicherheitshalber dazu sagen.
Genau, die war da, die hat allerdings nicht gesungen, sondern die hat an einem Talk mitgewirkt, an einer Gesprächsrunde zum Thema Frauen und Altersvorsorge. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie zu dem Thema qualifiziert, vielleicht weil sie eine Frau ist, aber vielleicht ist sie auch in dem Business drin. Da wusste ich nicht so genau, warum sie Teil der Gesprächsrunde ist.
Also sie muss sich um ihre Altersvorsorge kümmern als Selbstständige vermutlich.
Stimmt, und das ist ja auch nochmal schwieriger als Festangestellte. Genau, aber ansonsten, was gab es noch? Viel Essen, das fand ich gut. Kostenlos Essen ist immer gut.
Ja, man muss ja auch irgendwie über den Tag kommen. Ne?
Genau, und zum Beispiel bei der Nürnberger gab es dann die Nürnberger Lebkuchen, passt dann natürlich. Oder dann so Stände, wo man sich so kleine Marzipanfiguren erstellen lassen konnte. So ein 3D-Drucker, der aus Schokolade Motive gemacht hat. Also da war schon einiges bei, auch viele Taschen, in die man dann diverse Sachen reinstecken konnte.
Lass uns gerade noch bei dem Essen bleiben. Ich habe natürlich auch unsere Bildergalerie durchgeschaut mit den Fotos, die du und der Kollege Christian Bellmann mitgebracht haben. Da war ein ganz lustiges. Da gab es offenbar Currywurst. Und dann stand da sowas so, ja, wenn Sie unsere Currywurst essen, dann erklären Sie sich einverstanden damit, dass wir Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Was war das, nach der DKM oder so, um nochmal beruflich zu sprechen. War das ernst gemeint? Eine Drohung oder ironisch? Oder?
Das würden wir auch gerne wissen. Wir haben beide leider nicht eine Currywurst da gegessen. Das war ja der Stand von Fonds Finanz. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Fonds Finanz sowas zutrauen würde. Aber hier der Aufruf, wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da Näheres zu wissen, da eine Currywurst bei der DKM gegessen haben und Kontaktdaten hinterlassen haben oder nicht, dann wird uns das natürlich interessieren, weil das bereitet uns jetzt schlaflose Nächte, bis
genau.
Wir wissen, was Sache ist.
Also ich habe das gesehen und habe ich das erstmal total ernst genommen, weil man weiß ja auch mittlerweile bei Hauptversammlungen oder so ist das Essen streng rationiert, ne, damit die Leute halt nicht nur zum Essen kommen, sondern auch sich noch ein bisschen ihrem Beruf widmen. Von daher schauen wir mal. Ja, ihr habt auf jeden Fall genug bekommen und habt dann noch Diverses gesehen.
Ja, aber wenig Skurriles. Das war ja auch schon, glaube ich, 2019 auch schon so, dass die DKM da versucht hat, ein bisschen dieses Image loszuwerden von dieses Kirmes-Image, das du schon meintest, dass man sich da auch ein bisschen immer drüber lustig gemacht hat, was sie da so haben und es auch ein bisschen, teilweise vielleicht auch ein bisschen obszön fand mit halbnackten Menschen oder so, was ich da so gehört habe. Da war wenig, also ein paar verkleidete Menschen gab es, aber die waren alle nicht so spektakulär.
In Schwarzwälder Tracht habe ich gesehen.
Genau, unter anderem. Zwei Leute waren auch als Superhelden gekleidet, dann noch Pantomime. Die waren auch da, waren auch ganz nett zu sehen. Wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht notwendig gewesen. Man hätte auch ohne die Veranstaltung machen können, aber irgendwie braucht man ja so Eyecatcher auf so einer Messe.
Ich habe natürlich auch mir angeguckt, was ihr da gesehen habt und dachte dann immer, wer hat denn Zeit dafür, wer macht sowas? Ne? Man konnte da überdimensionales viel Gewinn spielen, man konnte Carrera-Bahn fahren, genau. Körbe werfen bei so einem Basketball-Simulator. Und dann habe ich mir vorgestellt, was ich jetzt machen würde, wenn ich halt beruflich auf diese Messe gehe. Aber offenbar ist das jetzt so ein bisschen so die Strebersicht, ne? Das ist
ja, und wahrscheinlich auch die Journalistensicht, weil wir natürlich da waren, um zu berichten. Und wir hatten da auch wirklich wenig Zeit, um dann noch anschließend rumzugehen und dann Sachen einzusacken. Also ich habe ein paar Kugelschreiber mitgenommen, das war es dann auch.
Ja, also von der Ausbeute war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Da gab es schon mal mehr.
Nee, es war ja mein erstes Mal. Ich steigere mich da dann ja. Ich werde dann auch mutiger hoffentlich die nächsten Jahre. Genau, ich glaube, das ist tatsächlich die Schreberansicht auf die Dinge. Also da haben sich wirklich die Leute an diesen ganzen Attraktionen, die es so gab, reihenweise angestellt. Also die waren da und wollten das unbedingt machen und haben dann zwischendurch sich da mal diese Vorträge angehört, um ein paar IDD-Punkte sich aufschreiben zu lassen. Aber es war schon eine kleine Fun-Veranstaltung.
Deshalb, bei den Gimmicks würde mich natürlich auch interessieren, ob das jetzt repräsentativ ist, dass du nur Stifte und irgendwie
ein Streber bin.
Mitgebracht hast. Oder ob es da eben noch mehr gab. Da habe ich nämlich auch nochmal nachgeschaut, vor 11 Jahren gab es zum Beispiel Besen.
Oh.
Ja, von der Größe her auf jeden Fall schon mal was anderes als ein Stift. Und die waren dann halt auch so, dass die Garderobe damals sagte, nee, also ne, ihr braucht jetzt nicht alle mit dem Besen ankommen und die hier abgeben. Das heißt, die Menschen mussten auch den ganzen Tag dann quasi zwangsläufig damit rumlaufen und Werbung machen für XY.
Ja, wir haben viele Leute gesehen, die einen Fußball dann in so einem Netz in der Hand hatten.
Ja, Dortmund halt, ne?
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, von welchem, ich glaube, ein FC Nürnberg stand da drauf. FCN, ist ja FC Nürnberg, oder? Auf jeden Fall, wahrscheinlich auch dann von der Nürnberger.
Ich hätte jetzt mehr auf Signal Iduna getippt.
Stimmt, eigentlich schon. Ah, nee, die
war. Da hätte ich dann gesagt, warum hast du mir keinen mitgebracht? Aber wenn es die nicht gab, gut.
Leider nicht.
Ja, also du musst nächstes Jahr auf jeden Fall dann nochmal hin, um zu gucken.
Um mehr mitzunehmen.
Gibt es da eine Entwicklung, um das einzuschätzen? So, wie ist das? Ne? Was ihr ja auch gesagt habt, dass die Stände irgendwie schon alle so eine nachhaltige Anmutung haben. Ne?
Ja, also ich habe da auch dann nochmal mit dem Kollegen Christian Bellmer, mit dem ich da war, gesprochen und ihn auch gefragt, weil er schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder da war. Und der meinte tatsächlich, dass es in den vergangenen Jahren nicht so grün war, wie es in diesem Jahr war, weil mir fiel auf, dass an fast jedem Stand irgendwas Grünes war. Entweder ein Plastikbaum oder ein Busch oder halt so hölzerne
Ausstattung. Plastikbäume sind natürlich auch.
Ja, die dann zumindest den Anschein erwecken sollen, dass hier jemand sich Gedanken über Pflanzen und Umwelt macht. Also man hatte da schon man hat dann automatisch dieses Unternehmen mit was Grünem verbunden. Und Grün ist auch irgendwie dann so was Positives, wenn es ja so Natur. Also ich glaube, dass das hat auch auf jeden Fall nochmal dazu beigetragen, dass insgesamt der Stand dieses Unternehmens, dieser vielen Unternehmen, die das ja dann gemacht haben, ein bisschen einladender aussahen. Nicht so kühl und trist.
Das Auto, was es zu gewinnen gab, war auch ein E-Auto natürlich, das passt dann ja dazu. Und Christian hat aber auch gesagt, dass er das letztens schon bei der Firma, also bei der Tagung der Risikomanager-Vereinigung in Kopenhagen beobachtet hat. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ist das ein Trend im Messebau generell oder was Branchenspezifisches, dass die Unternehmen halt sagen, wir müssen schon klar machen.
Der Punkt Nachhaltigkeit, der wird ja immer wichtiger bei den jungen Leuten und bei so einer Messe versucht man ja auch Mitarbeiter vielleicht von anderen Firmen abzuwerben, also könnte ja schon sein, dass das auch ein Stück weit Kalkül ist, dass man da sich so denkt, positionieren wir uns mal ein bisschen nachhaltiger, stellen wir uns mal ein bisschen nachhaltiger dar, um dann Nachwuchs bestenfalls zu gewinnen. Durchaus möglich. Heute sind wir leider nicht auf der DKM vertreten.
Genau, heute geht es vor allem um das Thema Cyber. Wir können nicht überall sein, wir sprechen aber trotzdem über Cyber.
Genau.
Wir haben in dieser Woche auch über einige Fälle berichtet, in denen Cyberattacken erfolgreich waren. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Die Geschichte mit der Basler tatsächlich, das war ja etwas, was wir durch eigene Recherche herausgefunden haben.
Ein Informant hat sich im Darknet herumgetrieben.
Ja, das war sehr gefährlich, investigativ, also Pulitzer-preisverdächtig, denke ich, wie Herr Fromme sagen würde jetzt. Ich fand die Geschichte ganz spannend, weil ich damals die Meldung geschrieben hatte dazu, dass es diesen Hackerangriff gab. Da hatte dann die Mutter von der Basler Versicherung in Deutschland, die hatte das kommuniziert und gesagt, da wurden IT-Systeme gehackt, da gab es irgendwie Unstimmigkeiten, aber ist nichts weiteres Schlimmeres passiert. Danach blieb es ja lange still.
Genau, und jetzt hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, im Darknet sind Daten der Baloise zu finden.
Genau, von Baloise-Mitarbeitenden, aus größtenteils aus Belgien. Aber die Baloise meinte, das sei jetzt nichts Tragisches, der Fall sei abgeschlossen, dass da jetzt da Daten immer noch existieren, sei nicht schlimm. Die betroffenen Mitarbeitenden seien da informiert worden, auch die Datenschutzbehörden. Also die haben damit abgeschlossen, aber es ist trotzdem irgendwie ein unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, okay, da gibt es im Darknet irgendwo noch so ein Set zum Verkauf, das man irgendwie verwenden könnte.
Ja, weil man weiß eben nicht, was mit diesen Daten alles angestellt werden kann. Und diese Gedanken in noch größerem Ausmaß muss sich jetzt halt auch ein australischer Versicherer machen. Medibank, das ist sogar der größte private Krankenversicherer des Landes. Der hat fast 4 Millionen Kunden und die persönlichen Daten von allen diesen Kunden sind gehackt worden. Uff. Also dieser Angriff war wohl vor 2 Wochen oder ist vor 2 Wochen bekannt geworden. Und dann legt die Computerforensik los und jetzt ist halt klar, die Daten von allen Menschen sind weg und auch ein großer Teil von Krankenakten und Patientendaten halt.
Oh. Ist, glaube ich, der Albtraum für vor allem PKV, weil ich meine, Sachversicherung genau. Ist das eine, aber PKV hat ja super viele sensible Daten. Das wird ein teurer Schaden.
Genau, die haben direkt den Ausblick für ihr Geschäftsjahr zurückgezogen, weil eben so unklar ist jetzt erstmal, was da alles auf sie zukommt. Also die australische Regierung hat auch schon darauf aufmerksam gemacht, ne, wenn da irgendwie Fahrlässigkeit sonst was vorliegt, ne, gibt es zwar schöne Strafen, weiß man also noch nicht. Und die müssen natürlich erstmal jetzt mit den Kunden umgehen. Bieten zum Beispiel an, ne, wer irgendwie neue Ausweisdokumente braucht oder sowas, das übernehmen sie. Ne, oder überhaupt zu monitoren, wird jetzt mit meiner geklauten ID irgendwie im Darknet Schindluder getrieben oder kauft da jemand einfach bei Amazon auf meinen Namen ein oder sowas. Das kommt halt jetzt alles auf die zu. Sie hatten keine Cyberversicherung, von daher bleiben sie auf jeden Fall auf sämtlichen Kosten sitzen. Haben quasi noch ein bisschen Glück gehabt, weil es eben keine Ransomware-Attacke war. Das heißt, es geht hier nicht um verschlüsselte Daten oder Systeme, wo dann jemand ankommt mit Lösegeld. Aber man weiß natürlich nicht, ob die Hacker dann noch aus diesen Daten irgendwie Erpressungspotenzial ziehen.
Ja, es kann ja durchaus möglich sein, vor allem, weil es ja doch recht sensible Daten sind.
Genau.
Die sicher viel Geld einbringen könnten.
Und offenbar lohnt sich das in Australien auch. Da hat nämlich jetzt schon der Chef von einer großen Cyber-Security-Firma gesagt, ja, also bei uns im Lande so nach dem Motto, ne, da wird den Kriminellen das Geld noch hinterhergeschmissen. Also alle Versicherer zahlen da bereitwillig Lösegeld bei diesen Ransomware-Attacken. Das kann es ja wohl nicht sein. Ne? Vielleicht mal ein bisschen mehr auf Sicherheit achten.
Ja.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Nur die Diskussion ist ja hierzulande auch schon eigentlich voll im Gange. Mhm. Wie weit soll man gehen bei Lösegeld?
Definitiv. Also es ist ja eher hier bei uns in Deutschland die Devise, dass man nur als Ultima Ratio Lösegeld zahlt. Also eher das denn sozusagen das Gegenteil von den Australien, wenn man das jetzt so glauben kann, was der Cybersecurity-Mann da gesagt hat, dass die australischen Versicherer den Hackern das hinterherwerfen. Aber in Deutschland, weil es ist ja auch keine Garantie, wenn man zahlt, dass jetzt dann die Daten entschlüsselt werden, dass die Daten dann nicht mehr wieder irgendwie doch noch genutzt werden, um nochmal eine neue Erpressung zu starten. Also der Cyberbericht von Allianz Global Corporate and Specialty, auch AGCS genannt, der hat ja in dieser Woche auch gezeigt, dass Ransomware-Angriffe immer noch das bedrohlichste Risiko für Unternehmen sind und die Erpresser ja inzwischen nicht nur eine einfache Erpressung vornehmen, sondern eine zweifache oder dreifache. Also da verschiedene Parteien, die betroffen sind, neben den Versicherern auch die Kunden direkt zum Beispiel dann auch nochmal erpressen. Also ist halt auf jeden Fall ein großes Risiko und ein sehr kostspieliges.
Genau, also in diesem australischen Fall, das wird natürlich auch nochmal spannend. Die sind halt börsennotiert und geben deshalb einfach immer im Moment täglich Updates quasi. Deshalb erfährt man einfach vieles, was da vor sich geht. Da bin ich dann gespannt, auch was an Kosten dann am Ende bei denen hängen bleibt und was das noch für Folgen bei den Kunden hat. Bei den Kosten, die sie bis jetzt schätzen, haben sie zum Beispiel auch gesagt, ja, da sind jetzt natürlich mögliche Schadenersatzforderungen und sowas noch nicht drin.
Wie viel sind es zum jetzigen Zeitpunkt, was sie da jetzt sagen?
Das waren mindestens umgerechnet 16 Millionen Euro. Was jetzt
ja wenig,
auch,
oder?
Genau. Ja. Aber wie gesagt, da sind diese Schadenersatzforderungen mögliche noch nicht drin und auch Kosten für Rechtsstreitigkeiten.
Da wird es bestimmt welche geben. Ich glaube, wahrscheinlich werden nicht alle Kunden da jetzt einfach sagen, okay, mit dem Monitoring ist es dann gegessen und wir verzeihen ihnen für ihre hoffentlich nicht Fahrlässigkeit. Heißt es ja nicht.
Genau. Also in Dortmund sprechen sie heute dann darüber, wie man das verhindert vielleicht und wie man damit umgeht. Ja, ich danke dir, dass du mit mir heute darüber gesprochen hast, Kaya.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.